Beginnt auch der Livestream. Ich möchte alle herzlich begrüßen, die über Livestream weltweit zugeschaltet sind. Wir haben, wie gesagt, heute Abend das Thema die Zeichen der Zeit erkennen. Unser Referent ist Professor Dr. Sascha Götte, Jahrgang 1966 aus Deutschland. Er hat Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und seit 1997 lebt er mit seiner Frau Barbara in der Schweiz bei uns. Zuerst in Genf. Dort sind übrigens die beiden Töchter Sarah und Elisa geboren worden. Und seit 2007 sind sie in Baar, Kanton Zug. Er lehrt Marketing und strategisches Management an der Hochschule Luzern und ist auch eben Lehrer an der Fribourg University, also an der Universität Fribourg. Daneben engagiert er sich bei den Gideons und verantwortet im Stiftungsrat der STH Basel die Bereiche Finanzen und Marketing. So, jetzt wissen Sie etwas über ihn, aber noch nicht wirklich, wer er ist. Und das wird man erst erfahren durch seinen Vortrag. Und so möchte ich zu Beginn noch mit uns beten und den Segen Gottes erbitten. Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns diese Ausstellung hier möglichst machst, dass wir uns so mit deinem Wort beschäftigen dürfen, mit der Bibel, und auch diese gute Nachricht unter die Menschen bringen dürfen, um zu zeigen, wie glaubwürdig dein Wort ist, auch in unserer heutigen Zeit. Und wir danken dir jetzt für diesen Vortrag. Wir bitten dich, dass du Sascha Götte leitest und ihm Freimütigkeit schenkst in seinen Ausführungen, dass wir alle einen wirklichen, echten Gewinn haben dürfen. Gepriesen seist du im Namen unseres Herrn.
Ja, vielen Dank, Roger, für die Einführung. Die Zeichen der Zeit erkennen, darüber geht es heute Abend in meinem Vortrag. Und ich möchte zu Beginn einige Verse aus dem 2. Petrusbrief mit uns lesen. Kapitel 3, die Verse 3 bis 10. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das soweit als Einstimmung in den Vortragsabend. Ich habe meine Ausführungen wie folgt gegliedert. Ich werde einige kurze Vorbemerkungen machen, dann etwas Historisches sagen über den Untergang der Titanic. Viele von uns kennen das vielleicht schon aus einigen Hollywood-Verfilmungen. Ich werde ein bisschen auf die Fakten mich konzentrieren. Dann werde ich etwas sagen über den Auftrag Gottes an die Menschen im Garten Eden. Und dann die Kapitel 4 bis 7 sind eigentlich so der Kern der Ausführung. Es geht um das exponentielle Wachstum, was die Besonderheiten des exponentiellen Wachstums sind. Und dann werden wir uns drei Bereiche näher anschauen, nämlich die Wirtschaft, die Energie und die Umwelt. Und daraus werde ich dann einige Schlussfolgerungen ziehen. Und zum Abschluss gibt es auch noch Literaturhinweise. Einige Literatur habe ich auch mitgebracht zur Ansicht. Die liegt hinten auf dem Tisch neben den Getränken. Können Sie gerne reinschauen. Die Werke sind alle in jeder normalen Bibliothek zu beziehen, wenn man das möchte und sich da weiterhin vertiefen möchte in dem Thema. Einige Vorbemerkungen. Ich möchte mit meinem Vortrag heute Abend keinem Angst machen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte auch nicht Gottes Wort beweisen. Dazu würde ich das aktuelle Buch von Roger Libby empfehlen, die Bibel, absolut glaubwürdig, bekommt man dann am Büchertisch für diejenigen von Ihnen, die das noch nicht gekauft haben. Sehr, sehr lesenswert. Ich möchte vielmehr auf einige Zeichen unserer Zeit hinweisen. Einige Zeichen werde ich heute Abend nicht behandeln können. Dazu würde die Zeit nicht ausreichen. Ich spreche nicht über die Kriege, über den Terror, über Seuchen, über Naturkatastrophen, über die massive Christenverfolgung, über den Abfall der Namenschristenheit, über die Rückkehr der Juden nach Israel und so weiter. Das sind Themen, die auch schon an anderer Stelle behandelt wurden. Ich verweise da zum Beispiel auch auf den Vortrag von Roger Libby, der auf Sermon Online herabgeladen werden kann, zu den Ölbergreden. Sehr interessant, diese Themen werden dort sehr detailliert behandelt. Dazu möchte ich heute Abend bewusst nichts sagen. Die Zeichen, die ich ansprechen werde, sind offenkundig. Trotzdem ignorieren sie die meisten Menschen. Und seien Sie nicht allzu deprimiert, wenn Sie nicht alle Details verstehen. Ich habe versucht, das so vorzubereiten, dass das verständlich ist, aber Sie müssen sich nicht alle Details merken. Es kommen sehr viele Zahlen, die braucht man nicht auswendig zu können. Es geht um das allgemeine Bild, was ich Ihnen vermitteln möchte. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben an dem Thema, können Sie da auch noch weiterlesen in den verschiedenen Werken, die dort hinten auch auflegen. Also, wenn einzelne Dinge zu schwierig sind, es kommen dann schon wieder Themen, wo man dann auch wieder mitkommt. Also keine Sorge, was das angeht. Es gibt auch keine Abschlussprüfung. Das ist nur bei meinen Studenten so in Luzern, aber hier ist das nicht so. So, ein wenig etwas Historisches zur Titanic. Das Schiff, was wir hier auf der rechten Seite auf dem Bild sehen, ist die Titanic. Sie wurde 1908 bis 1911 gebaut in Belfast in Nordirland. Sie wog etwa 46.000 Bruttoregistertonnen, 269 Meter lang, 28 Meter breit, 10,5 Meter Tiefgang. Wir sehen sie auf dem Bild. Sie ist sehr, sehr schön anzusehen mit den vier sehr typischen Schornsteinen. Eine sehr schnittige Form. Reisegeschwindigkeit von 39 Kilometer pro Stunde. Und sie war zugelassen für maximal 3.300 Personen. Interessant ist noch, dass es auf dem Schiff insgesamt 20 Rettungsboote gab für maximal 1.178 Personen. Da muss man nicht höhere Mathematik belegt haben an der Universität. Man merkt, dass da eine ganz gehörige Differenz zu erkennen ist. Das hatte alles seine rechtliche Zulässigkeit, also die gesetzlichen Vorgaben haben das so vorgegeben und das war ausreichend. Wir werden dann noch sehen, dass es dann doch nicht ausreichend war. Wir sehen auf den unteren beiden Bildern hier im oberen Teil die Harmony of the Seas, das ist das aktuell größte Kreuzfahrtschiff. Ein Stückchen länger, aber mehr als viermal so schwer, ist auch etwas voluminöser als die Titanic hier unten. Übrigens hat die Harmony of the Seas über 1 Milliarde gekostet. Es gibt Menschen, die dafür so viel Geld ausgeben. Also deutlich größer als die Titanic vor über 100 Jahren. Die Titanic wurde in Dienst gestellt durch die Reederei White Star Line am 2. April 1912 und ging schon wenige Tage später am 10. April von Southampton in England zur Jungfernfahrt in Richtung New York. Sie ist nicht direkt nach Westen losgefahren, sondern sie sind erstmal ein Stückchen nach Süden gefahren, nach Cherbourg und haben dort am gleichen Tag, am 10. April, einige Passagiere von Bord gehen lassen. Die haben sich richtig entschieden im Nachhinein und einige sind dazugestiegen. Von dort aus ging es dann weiter nach Queenstown, nach Irland. wo man dann am 11. April dann Richtung Westen abgefahren ist. Es waren insgesamt 1316 Passagiere und 891 Besatzungsmitglieder an Bord. Das heißt, die Jungfernfahrt war nicht ausgebucht. Es waren etwa 2200 Personen an Bord. Und man sieht schon, sie hat New York nicht erreicht, sondern ist hier an dieser Stelle gesunken. Der Kapitän und seine Offiziere haben schon beim Auslaufen in Southampton erfahren, dass das Eisfeld, das in dieser Zeit, in dieser Gegend auf der Route üblich war, deutlich größer war und nach Süden stärker ausgedehnt war als in den vorherigen Jahren. Das war also schon eine erste Warnung, die sie bekommen haben. Außerdem hat der Funker während der gesamten Fahrt zahlreiche Warnungen vor Eisbergen bekommen. Er hatte leider keine Zeit, weil er die privaten Telegramme der Passagiere versenden musste. Und das war wichtig an dem Moment. Am 15. April um 23.40 Uhr Ortszeit rammte dann die RMS Titanic auf der Steuerbordseite, das ist die rechte Seite des Schiffes, einen Eisberg. Und die 6 vorderen Schiffsabteile wurden beschädigt. Insgesamt hat man dann später herausgefunden, dass die Schadensfläche nur 1,2 Quadratmeter groß war. Aber das war unter der Wasserlinie des Schiffes und deswegen brach dort natürlich das Wasser sehr, sehr schnell ein. Und der Kapitän hat sehr schnell erkannt, dass in der Lage das Schiff unweigerlich untergehen würde. Dennoch hat man erst um 0.45 Uhr, das heißt über eine Stunde später, das erste Rettungsboot ins Wasser abgesetzt. Es fehlte außerdem auf dem Schiff auch ein Alarmsystem. Man ist davon ausgegangen, dass das nicht erforderlich ist. Die meisten Rettungsboote wurden außerdem gar nicht voll besetzt, weil die Mannschaft nicht ganz sicher war, ob sie stabil genug gewesen sind für die maximale Anzahl von Personen, die man dort hätte reinsetzen können. Um 2.18 Uhr brach dann die Titanic auseinander und sank. 710 Personen haben die Katastrophe überlebt, das ist weniger als ein Drittel. Die meisten Menschen sind dort an Unterkühlung im 0 Grad kalten Wasser gestorben. So. Das sind so mal die historischen, wesentlichen historischen Punkte. Was können wir davon mitnehmen für den heutigen Abend und auch für den folgenden Vortrag? Die bevorstehende Gefahr, in der die Menschen dort waren, wurde konsequent ignoriert. An erster Stelle durch die Besatzung, nämlich durch den Kapitän, die Offiziere und auch den Funker. Sie haben nämlich die Eiswarnung, und das waren mindestens 8, die nachweislich eingegangen sind, von anderen Schiffen schlichtweg ignoriert. Dann war während der Zeit natürlich Nacht. Die Nacht war klar, aber es herrschte Neumond und deswegen war die Nacht besonders dunkel. Dann waren Matrosen im Ausguck und sie erhielten kein Fernglas. Das heißt, sie mussten mit ihren bloßen Augen den Horizont absuchen nach Hindernissen. Es war kalt, das muss man dazu sagen. Also keine angenehme Situation dort im Ausguck. Die Geschwindigkeit war weiterhin volle Kraft voraus, weil man wollte rechtzeitig in New York ankommen. Also keine Minute verlieren, trotz der Warnungen. Die Rettungsaktion wurde, wie wir gesehen haben, schon viel zu spät eingeleitet und war auch inkonsequent. Und wie wir gesehen haben, die Anzahl Rettungsboote war viel zu gering, um alle Menschen dort retten zu können. Also ganz viele Punkte, die offensichtlich waren, aber darauf hat man nicht weiter geschaut. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Wir werden dann zum Ende des Vortrags wieder auf dieses Thema kurz zurückgehen. Kommen wir zum Auftrag Gottes. Gott hat den ersten Menschen im Garten Eden einen klaren Auftrag gegeben. Das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Das ist der Auftrag, bewahren. Dort steht im Hebräischen, Samar kann man übersetzen mit achtsam und sorgfältig aufbewahren. Das galt den ersten Menschen im Garten Eden. Die wurden danach ja aus dem Garten Eden verwiesen, weil sie in Sünde gefallen sind. Dennoch muss man sich fragen, ob wir Menschen bis heute diesem Auftrag nachkommen. Wie wir sehen werden, tun wir das nicht. Und zwar sehr konsequent nicht. Gut, kommen wir zum exponentiellen Wachstum. Also das wird jetzt ein bisschen mathematisch, aber keine Sorge, das sollte man eigentlich hinbekommen. Die Welt, in der wir leben, ist sehr stark von Wachstum geprägt, und zwar zunehmend von Wachstum geprägt. Also keine Fernsehsendung, keine Nachrichtensendung, auch im Radio Zeitungsartikel, alle sprechen über Wachstum. Das ist uns heute, besonders in der westlichen Welt, sehr, sehr wichtig. Wir müssen dabei zwei unterschiedliche Wachstumsarten voneinander unterscheiden. Das erste ist das lineare Wachstum. Hier haben wir eine konstante Zunahme pro Zeiteinheit. Also die Zunahme im ersten Jahr ist genauso groß, absolut gesehen, wie die Zunahme im zweiten, im dritten und vierten Jahr. Das ist das lineare Wachstum. Das liegt uns Menschen sehr gut. Damit können wir gut umgehen. Das zweite ist das exponentielle Wachstum. Und hier erfolgt eine Zunahme, prozentuale Zunahme. Und die Veränderungsmenge nimmt zu von Jahr zu Jahr. Ich habe das hier auf der folgenden Abbildung dargestellt. Auf der Y-Achse die Menge, hier in dem Fall von 0 bis 30.000 Stück. Und auf der X-Achse die Zeit von 0 bis 20 Jahren. Wir starten hier bei 1.000 Stück und bei der durchgezogenen Linie gehen wir davon aus, dass hier eine Zunahme von 500 Einheiten pro Jahr erfolgt. Das heißt, am Ende des ersten Jahres sind wir bei 1.500, am Ende des zweiten Jahres bei 2.000 und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine schöne gerade Linie. Die gepunktete Linie bildet das exponentielle Wachstum ab. Wir haben hier eine Steigerung von 20% pro Jahr. Das heißt, wenn wir wieder bei 1.000 beginnen, dann haben wir nach einem Jahr 1.200 und im folgenden Jahr wieder 20%, wieder 20%. In den ersten 10 Jahren sehen wir, dass das Wachstum hier sehr, sehr langsam vonstatten geht. Die ersten 10 Jahre liegt die gepunktete Kurve sogar unter dem linearen Wachstum. Aber danach haben wir ein ganz krasses Wachstum von Jahr zu Jahr. Und wir erreichen hier gar nicht auf dieser Skala 25 Jahre, weil das wäre viel zu weit oben. Da müssten wir einen Durchbruch machen durchs Dach. Also sehen wir so ein bisschen, wo die Problematik steckt. Ein Beispiel dazu, die Weltbevölkerung. Wir haben hier auf der Y-Achse die Anzahl von Menschen, die auf der Erde leben, in Milliarden von 0 bis 10 dargestellt. Und auf der X-Achse wieder eine Jahresbetrachtung vom Jahr 0 bis zum Jahr 2000 und weiter. Wir sehen, dass die Weltbevölkerung sich während der ersten etwa 1500 Jahre seit Christi Geburt kaum verändert hat. Sie war sehr, sehr niedrig. Und dann begann ein starkes Wachstum, eine starke Zunahme. Im Jahr 1804 wurde die erste Milliarde geknackt. Im Jahr 1927, also etwa 120 Jahre später, die zweite Milliarde und ab dann geht das steil aufwärts. 1960 die dritte Milliarde, 1974 die vierte Milliarde, 1987 die fünfte Milliarde, 1999 die sechste Milliarde, 2011 die siebte, aktuell liegen wir irgendwie so bei 7,5 Milliarden. Das sind übrigens Zahlen der UN, also offiziell herausgegebene Zahlen. Und die UN rechnet damit, dass wir irgendwann in eine Sättigung kommen, dass das nicht unendlich so weitergeht, sondern sie legen irgendwo in diesem Bereich zwischen 9 und 10 Milliarden Menschen aktuell so eine Grenze an, wo sie sagen, dann wird das stagnieren. Dann dürfte die Weltbevölkerung nicht weiter steigen, weil die Welt in der jetzigen Form nicht mehr Menschen ernähren kann. Ein zweites Beispiel, der Weltenergieverbrauch. Hier ist auf der Y-Achse der Weltenergieverbrauch in Exajoule angegeben von 0 bis 500 und auf der X-Achse die Jahresskala von 1800 bis heute. Wir sehen, dass in den ersten 50 Jahren des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen Biomasse verwendet wurde als Energieträger, das ist Holz. Das ist bis heute immer noch der Fall, besonders in weniger entwickelten Ländern in der Welt wird im Wesentlichen auf Holz zurückgegriffen. Kohle kam etwa Mitte des 19. Jahrhunderts dazu, hat dann auch sehr stark die industrielle Revolution gefördert. Die Dampfmaschinen, die dann entwickelt wurden, brauchten die Kohle. Und das ist auch heute noch ein ganz wesentlicher Energieträger auf dieser Welt, eigentlich mit Erdöl immer noch der größte Anteil. Hat auch in den letzten Jahren nochmal deutlich zugelegt. Dann kommt das Erdöl, dort begann die Förderung etwa um 1900. und nahm dann ab den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts stark zu und ist heute eigentlich immer noch der wichtigste Energieträger weltweit. Das Erdgas kam etwa ab den 60er Jahren auch noch dazu und hat hier auch noch einen ganz großen Anteil. Die Wasserkraft, die hier blau dargestellt ist, ist verschwindend gering. Für uns in der Schweiz natürlich sehr wesentlich. Die Stromerzeugung in der Schweiz ist über 60% basierend auf Wasserkraft. Aber weltweit gesehen ist das minim. Das Gleiche, das Orangene dargestellt, hier oben die Atomkraft, auch ein sehr geringer Anteil. Also wir sehen, der größte Anteil der weltweiten Energieversorgung bezieht sich auf fossile Energieträger wie Erdgas, Erdöl und Kohle. Nach wie vor. Das exponentielle Wachstum lässt sich wie folgt zusammenfassen. Bei einem konstanten prozentualen Zuwachs pro Zeiteinheit steigt die Veränderungsmenge mit jeder Zeiteinheit an, beziehungsweise die Zeitperiode schrumpft, in der ein konstanter Mengenzuwachs erfolgt ist. Ganz einfach gesagt, wir leben in einer Welt, wo die Geschwindigkeit massiv zunimmt. Und das ist gerade das Problem des exponentiellen Wachstums. Egal, ob das 20% ist, 10%, 1%, ganz egal. Über einen gewissen Zeitraum ist ein prozentualer Zuwachs kaum zu bewältigen. Das ist schon länger bekannt. Wir sehen hier Kenneth Boulding, das ist ein amerikanischer Ökonom gewesen, der hat den folgenden sehr interessanten Satz gesagt. Jeder, der glaubt, dass exponentielles Wachstum in einer begrenzten Welt, und wir leben in einer begrenzten Welt, endlos weitergehen kann, muss entweder verrückt oder ein Ökonom sein. Also das lässt sich leicht sagen aus seiner Sicht, weil er ist Ökonom. Ne? Also er war dann wahrscheinlich nicht verrückt. Es gibt genug Verrückte, die das meinen. 1972 hat der Herr rechts im Bild hier, Dennis Meadows, mit einigen anderen Wissenschaftlern im Auftrag vom Club of Rome, eine Studie herausgegeben, und ich möchte bewusst sagen, dort stehen auch viele Dinge drin, die ich nicht so teile, aber sie haben die Grenzen des Wachstums damit aufgezeigt, 1972, ganz klar aufgezeigt. Aber anstatt Konsequenzen daraus zu ziehen, aus diesen Erkenntnissen, hat die Menschheit in den letzten 45 Jahren immer noch größere Anstrengungen unternommen, das Wachstum noch ein bisschen weiter aufrechtzuerhalten. Die Party muss weitergehen. Wir werden uns drei kritische Wachstumsbereiche im Folgenden anschauen. Zuerst mal die Wirtschaft, und dort werden wir uns das Geld anschauen und die Schulden. Dann die Energieversorgung, Erdöl, Erdgas, Kohle und auch weitere Energieträger, besonders auch nachhaltige Energieträger. Und die Umwelt, und hier besonders Rohstoffe, Nahrungsmittel und das Trinkwasser. Beginnen wir mit der Wirtschaft. Unser sehr komplexes, kompliziertes, globales Wirtschaftssystem wird nur durch Geld ermöglicht. Interessant ist, dass die Geldversorgung national erfolgt, und zwar durch private Institutionen. Ich habe einige hier als Beispiel angegeben. Die Fed, das ist die Federal Reserve, das ist die nordamerikanische Notenbank, die Europäische Zentralbank, die EZB und die Schweizerische Nationalbank. Wie wird Geld produziert oder erschaffen? Geld wird aus dem Nichts erschaffen. Und zwar von diesen Nationalbanken und von normalen Geschäftsbanken, indem sie ganz normale Kredite vergeben. Also wenn jemand von Ihnen ein neues Auto kauft und nicht so viel Bargeld zur Verfügung hat, geht er zur Bank, finanziert das Auto und damit wird dieser Betrag an Geld neu geschaffen. Den gab es vorher gar nicht. Wer mir das nicht glaubt, ich würde in dem Fall empfehlen, heute Abend dann noch in Google einfach mal einzugeben, Geldschöpfung. Es ist so. Die meisten Menschen wissen das nicht. Das Geld kommt nicht aus dem Geldautomat, sondern wird geschaffen durch die Banken. Aus dem Nichts. Und der zentrale Aspekt in unserem Wirtschaftssystem ist das exponentielle Wachstum, welches basiert auf scheinbar unbegrenzt vorhandenen günstigen Energieträgern und Rohstoffen. Und wir werden noch sehen, die sind nicht unbegrenzt vorhanden. Im Gegenteil, sie gehen zur Neige. Und das wird unser gesamtes Wirtschaftssystem, das globale Wirtschaftssystem, früher oder später komplett auf den Kopf stellen. Beispiel, Verschuldung in den USA. Wir kommen später auch noch zur Schweiz, keine Sorge. Auf der Y-Achse die Verschuldung in Billionen US-Dollar, das sind unsere Billionen, das sind 1000 Milliarden. Wir sprechen hier über hier oben über 60.000 Milliarden US-Dollar Verschuldung, die der Staat, die Länder, die Gemeinden, die Unternehmen und privaten Haushalte aufgehäuft haben in den Jahren 1950 bis 2006. Dann bricht diese M3-Datenserie ab. Seit 2006 werden die Daten nicht mehr veröffentlicht. Man kann sich vorstellen, wo die Kurve aktuell steht, da oben. So, das sind 60 Billionen US-Dollar Verschuldung. Interessant ist, hier gibt es einen Knick hier unten, so in den 70er Jahren, ab dem es dann stark angestiegen ist. Das war ein Zeitpunkt, in dem der amerikanische Präsident Richard Nixon am 15. August 1971 die Goldbindung des US-Dollars aufgehoben hat. Bis dahin war der US-Dollar noch weitestgehend gedeckt durch Goldreserven. Ab dem Zeitpunkt war die Druckerpresse freigegeben. Und man sieht, was dann passiert. Wir haben gesagt, Geldmenge wird erhöht durch Ausgabe von Krediten. Und wir sehen hier, dass Amerika sich verschuldet hat. Das heißt, in dieser Zeit sind entsprechend viele Dollars auf den Markt geworfen worden. Aus dem Nichts. Ohne Gegenwert. Gedruckt. Der amerikanische Ökonom Lawrence Kotlikoff, dem war das nicht genug, der hat 2014 das Folgende gesagt. Dem amerikanischen Staat fehlen 202 Billionen US-Dollar, also gar nicht 60, sondern 202, ein bisschen mehr, um allen Ansprüchen, die er seinen Bürgern versprochen hat, gerecht werden zu können. Die meisten westlichen Industriestaaten sehen sich mit einer ähnlich desolaten Situation konfrontiert. Die Pensionssysteme sind Schneeballsysteme, die in sich zusammenfallen, sobald die Jungen die Zahlungen an die Älteren nicht mehr leisten können oder wollen. Trifft uns ganz genauso. Es ist ja nun nicht so, dass wenn wir heute in unsere Altersversorgung einzahlen, dass das Geld zur Seite gelegt wird, bis wir dann irgendwann mal in 20 Jahren in Rente gehen und dann bekommen wir das Geld wieder. Das Geld, was wir heute einzahlen, wird für die genommen, die heute schon in Rente sind. Das System ist so angelegt und hat bisher auch funktioniert. Es funktioniert leider nicht mehr, weil die demografische Entwicklung sich verändert hat. Wir sehen hier die demografische Entwicklung in der Schweiz vom Bundesamt für Statistik, veröffentlicht im Juni 2015. Wir sehen hier auf der linken Seite die Männer in der Schweiz und auf der rechten Seite die Frauen. Wir sehen hier die Jahrgänge von 0 bis 120 und die Anzahl in 10.000 Personen. Das heißt, die blaue Kurve ist der Ist-Stand von Ende 2013, 31. Dezember 2013. Und hier sieht man, dass der größte Jahrgang die 49-jährigen Männer waren mit etwa 70.000. Und der größte Jahrgang bei den Frauen auch etwa um die 49 Jahre, das sind etwa so 67.000 gewesen. Und jetzt hat das Bundesamt für Statistik Hochrechnung gemacht, wie das im Jahre 2045 aussehen wird. Und hier wurden drei Szenarien entwickelt. Das orangene ist das hohe Szenario mit vielen Geburten. Das rote ist das mittlere Szenario und das gelbe ist das tiefe mit wenigen Geburten. Wenn man das sich ansieht und man nur die rote Kurve nimmt, das mittlere Szenario, dann entwickelt sich das eigentlich recht positiv. Für die Jahrgänge 0 bis 50 werden sogar mehr Kinder geboren. Aber was passiert hier drüber? Wir haben viel mehr ältere Menschen. Was auch ganz logisch ist, wir werden älter. Aufgrund auch der medizinischen Versorgung, die wir hier haben. Das Problem ist allerdings, dass die Altersversorgung nicht auf diese demografische Entwicklung ausgerichtet ist. Das heißt, entweder wir müssen alle viel länger arbeiten oder wir akzeptieren eine viel niedrigere Rente. So, wir haben über die Staatsverschuldung gesprochen und letztendlich hat ein Staat drei Optionen, davon wieder runterzukommen. Das erste ist Rückzahlung. Also wir zahlen die Schulden zurück. Also das, was man macht, wenn man einen Hauskredit aufnimmt, eine Hypothek und die dann irgendwann mal ablöst, das sollte man ja tun, oder? Nicht auf Dauer auf den Schulden sitzen bleiben. Das tut der Staat nicht, weil wir haben ja gesagt, dass das Wachstum angekurbelt wird, wenn neues Geld auf den Markt geworfen wird und das passiert, indem Kredite ausgegeben werden. Die erste Option würde bedeuten, der Staat zahlt Kredite zurück und nimmt damit Geld aus dem System. Das wird nie passieren. Er kumuliert immer mehr. Zweites ist nicht erfüllen. Das heißt, die Schulden einfach gar nicht mehr zurückzahlen. Schuldenschnitt machen. Dann würden alle diejenigen, die dem Staat Geld geliehen haben, leer ausgehen. Macht der Staat auch nicht. Da gibt es relativ viel Ärger. Kann ich mir vorstellen. Also dritte Option. Wir machen weiter wie bisher. Wir erhöhen die Geldmenge weiterhin. Das ist die erste Wahl. Der Herr hier unten rechts, Alan Greenspan, einige von Ihnen können sich noch an den erinnern, der war früher mal der Chef der amerikanischen Notenbank. Alan Greenspan, er hat 1966 das Folgende gesagt. Wegen des fehlenden Goldstandards, das hat er schon kommen gesehen damals, haben wir keine Möglichkeit, die Ersparnisse vor Inflation zu schützen. Was bedeutet Inflation? Inflation bedeutet Abwertung. Das heißt, unsere Ersparnisse werden abgewertet. Ganz klar. Ob wir das wollen oder nicht. Ein Beispiel. Die Europäische Zentralbank hat im März 2015 die ultralockere Geldpolitik eingeführt. Man nennt das auch mit dem Fachbegriff Quantitative Easing, QE abgekürzt. Kein Mensch weiß, was das ist. Die Banken erhalten von der Zentralbank frisches Geld, gerade aus der Druckpresse raus, für 0%. Super Deal. Wenn die Banken bei der EZB Geld deponieren, müssen sie Negativzinsen zahlen. Das darf ihnen nicht passieren, sonst müssen sie 0,4% Negativzinsen abführen. Das ist eigentlich ein Strafzins. Und zusätzlich hat die EZB staatliche und private Anleihen, das sind Schuldscheine, Kredite, von monatlich bis 80 Milliarden Euro gekauft. Bisher sind das 2,3 Billionen Euro in 2,5 Jahren. Neu auf den Markt geschmissen. Ziele dabei, drei Ziele. Erstens, Stärkung der Investitionen der Unternehmen, also eigentlich ein Konjunkturprogramm. Es hat übrigens gut funktioniert, besonders gut in Deutschland. In den südeuropäischen Ländern weniger gut. Also es gibt eine Schieflage innerhalb von Europa. Die wird immer größer. Zweitens, Stimulation der Kaufneigung der Konsumenten. Der Konsum wächst im Moment etwa 2% in Europa pro Jahr. Also das hat man erreicht. Und der dritte Punkt ist die Stabilisierung der Inflation bei 2%. Aktuell liegt die Inflation bei 1,5%. Das heißt, die Europäer verlieren mit ihrem Geld 1,5% Wert pro Jahr. Ist gar nicht so viel. Aber erinnern wir uns mal an das exponentielle Wachstum. Im nächsten Jahr ist es ja nicht 1,5%, sondern es ist 1,5% von 101,5. Und es geht immer weiter. Das sind die Europäer, ne? Zum Glück gehören wir nicht dazu, aber wir haben ja die Schweizerische Nationalbank. Die kann das auch. Die Schweizerische Nationalbank hat schon seit je und je Devisenanlagen in ihrem Portfolio. Bis 2008 lag das etwa bei 10% vom schweizerischen BIP. Was ist das BIP? Das ist das Bruttoinlandsprodukt. Das ist der Wert aller Produkte und Dienstleistungen, die in der Schweiz im Jahr hergestellt werden. Also 10% aller Produkte und Dienstleistungen, die in der Schweiz hergestellt wurden, der Wert lag bis 2008 bei der SNB als Devisen. Euros, Dollars und so weiter. So, jetzt brach die Finanzkrise aus und der Franken nahm an Wert zu. Alle haben ihre Gelder in die Schweiz gebracht. Und da musste die SNB intervenieren. Was hat sie gemacht? Sie hat Devisenanlagen massiv erhöht. Am 30.09.2017, also vor kurzem, war der Devisenanlagebestand auf 724 Milliarden Schweizer Franken angewachsen. Was steckt hinter diesen Devisenanlagen? Das sind insbesondere Staatsanleihen und Aktien aus verschiedenen Währungsräumen, so liest man dort auf der Homepage. Das heißt, sie haben da so ein paar hundert Milliarden Schweizer Franken gedruckt. Jetzt müssen wir mal vergleichen, das ist ja nicht so viel. Nehmen wir mal 600 Milliarden Schweizer Franken in 2,5 Jahren, ist kein großes Problem, oder? Die Europäer, die haben ja immerhin 2,3 Billionen gemacht, ne? Aber jetzt vergleichen wir doch bitte mal die 500 Millionen Einwohner in Europa mit den 8 Millionen Einwohnern in der Schweiz. Und dann wird mir so ein bisschen bange. Mittlerweile liegt das Devisenanlagevolumen deutlich über dem jährlichen BIP der Schweiz. Der liegt aktuell bei 650 Milliarden Schweizer Franken. Das heißt, unsere Nationalbank hat aktuell in ihren Tresoren mehr Fremdwährung liegen, als wir im ganzen Jahr an Waren und Dienstleistungen produzieren. Ich stelle nur mal die Frage, die Antwort weiß ich nicht. Wie kommt man jemals wieder von diesem Devisenberg runter? Keine Antwort. Es muss weitergehen. Wir können nicht zurückzahlen, wir können es nicht ausfallen lassen, also wir müssen weiter drucken. Kommen wir zum zweiten Punkt, nach der Wirtschaft, die Energieversorgung. Wir haben schon gesehen, dass Erdöl im großen Stil erst mit Ende des 19. Jahrhunderts gefördert wurde. Bis 1974 war übrigens die USA das Saudi-Arabien der Welt. War die größte Fördernation der Welt. Zwischen 1975 und 1991 dann die Sowjetunion und seither ist es tatsächlich Saudi-Arabien. Interessant ist, dass Öl vielfach ein Kriegsgrund war. Schon im Dritten Reich, Hitler hat im Wesentlichen auch den Russlandfeldzug begonnen, um die Ölfelder zu besetzen in Aserbaidschan, weil sein Heer und seine Luftwaffe keinen Sprit mehr hatte. Das Gleiche war übrigens auch in Japan der Fall. Seither gibt es zahlreiche Kriege, die im Wesentlichen aufgrund der Energieversorgung geführt wurden. Der Schweizer Historiker Michele Ganser, den ich sehr schätze, hat dazu ein sehr interessantes Buch geschrieben, das dort hinten noch ausliegt, dass man da mal reinschauen kann. Im Wesentlichen sind da auch westliche Nationen beteiligt gewesen an diesen Kriegen. Syrien ist auch ein aktueller Fall. Da geht es im Wesentlichen um die Erdgasversorgung Europas. Kommen wir zu Erdölfunden und deren Förderung. 1949 hat der für Shell tätige Ölgeologe Marion Hubbard ein Modell entwickelt, das sehr gut die Entwicklung der Erdölfunde und der Förderung, also der Produktion des Erdöls, beschreibt. Über die Zeit gesehen findet man am Anfang sehr wenig, dann steigt das stark an, dann erreicht man ein Plateau, das nennt man auch Peak, und dann geht die neuen Funde stark zurück und laufen dann irgendwann aus. Es ist nicht abrupt zu Ende. Man findet immer noch was, aber man findet viel weniger. Wie sieht es jetzt bei der Förderung von Öl aus? Das ist die gleiche Entwicklung, nur etwas zeitverschoben. Es kommt etwas später. Man findet zuerst die Erdöllager und später werden sie dann angebohrt und dann steigt es, kommt irgendwann zu einem Peak und dann geht es langsam wieder runter. Wir haben nicht morgen kein Öl mehr, aber wir haben weniger Öl. Das ist die Nachricht. In der Praxis hat sich dieses Modell bestätigt. Die weltweiten Erdölfunde seit 1900 in Milliarden Fass, und ein Fass umfasst 159 Liter, das ist die Einheit, in der das gemessen wird, pro Jahrzehnt sehen wir hier von 1900 bis 2030, wobei die letzten zwei Jahrzehnte Prognosen sind, sind eine schöne Glockenkurve. Das entspricht eigentlich genau diesem Modell, was Hubbard 1949 schon entwickelt hat. Der Rückgang der weltweiten Erdölfunde ist auf das Jahr 1964 zu datieren, über 50 Jahre zurück. Da hat man 500 Milliarden Fass in dem Jahrzehnt gefunden. Das war die Spitze. Und seitdem geht es zurück. Und wir sind übrigens hier unten. Das sind die Funde. Die letzten großen Funde datieren auf das Ende der 1960er Jahre, nämlich in Alaska, Sibirien und die Nordsee. Zwei Drittel der ausgewiesenen Erdölreserven, von denen man ausgeht, dass es sie gibt, befinden sich heute im politisch sehr instabilen Nahen Osten. Interessant ist allerdings zu beachten, wie diese Länder mit Statistiken umgehen. Kuwait hat 1985 die Reserven einfach um 50% erhöht, obwohl sie gar nicht mehr gefunden haben. Man nennt das so Taschenspielertrick oder so. Andere OPEC-Länder, das ist die Organisation für erdölexportierende Nationen, sind nachgezogen, weil die Höhe der Reserven ist wichtig dafür, wie viel man fördern darf in dieser Organisation, in dieser OPEC. Beispiel Saudi-Arabien, das größte Land mit den angeblich größten Reserven, hat seit 1988 eine jährlich konstante Reserve, die sie veröffentlichen, von 264 Milliarden Fass. Aber sie fördern seit der Zeit. Aber am Ende des Jahres ist immer wieder gleich viel über. Wir lassen uns dafür dumm verkaufen. Die sagen das auch ganz offen. Dieser Herr hier ist Fathil Kalabi, ehemaliger Ölminister des Iraks und ehemaliger Generalsekretär dieser OPEC, hat 2006 das Folgende gesagt. Den Führern der OPEC-Länder ist es egal, was in 20 Jahren passiert. Sie wollen jetzt das Geld, denn in 20 Jahren sind sie ja sowieso tot. Jetzt muss man sich überlegen, wie erfolgt Erdölförderung? Ich habe hier mal zwei Beispiele mitgebracht, eine Capri-Sonne und eine Granita, die meisten vielleicht aus dem letzten Sommerurlaub kennen. Wie funktioniert das mit der Erdölförderung? Ist das so, dass man da den Schlauch reinsteckt und dann kommt das Öl automatisch raus oder muss man sich anstrengen? In der Tat ist es so, dass man sich anstrengen muss, denn das Öl ist in Gesteinsporen gebunden und es kommt da nicht rausgesprudelt. Vielleicht am Anfang noch, weil hoher Druck ist, aber das nimmt relativ schnell ab. Schauen wir uns mal die Förderung in den USA an, des Erdöls. Und wir müssen bedenken, die USA war lange Zeit das Saudi-Arabien dieser Welt. Wiederum hier dargestellt in Millionen Fass pro Tag. Die blaue Kurve ist die Förderung und die rote Kurve ist das, was sie zusätzlich noch importiert haben. Ab 1900 bis heute. Der Peak der Erdölfunde in den USA war 1958. Das hat übrigens Hubbard damals auch schon so vorhergesagt und es ist tatsächlich so eingetroffen. Der Peak der Förderung erfolgte dann einige Jahre später, nämlich 1970, bei einer Höhe von 9,77 Millionen Fass pro Tag. Das ist die Förderung pro Tag. Und diesen Wert muss man noch mit 159 multiplizieren, dann hat man die Liter. Danach ist die Förderung eingebrochen, dann hat man aber den Golf von Mexiko und Alaska neu zusätzlich bearbeitet, dann ging es wieder leicht hoch und seitdem ging es stark runter. Und man sieht hier mit leichten Ausschlägen ab etwa 1950 und dann ein ganz starker Zuwachs und wieder runter kamen die Importe dazu. Das heißt, USA ist zwar der größte Produzent gewesen, das hat ihnen aber nicht gereicht, sie mussten zusätzlich noch importieren. Und jetzt kam hier eine große Wende im Jahr 2010, da kam nämlich das Thema Schieferöl, das kennt man auch unter Fracking, das wurde da modern. Man hat dort mit technischen Möglichkeiten die Rate der Entölung der bestehenden Felder und auch zusätzliche Felder noch erschließen können. Wir kommen da später noch dazu. Aber wir sehen, selbst wenn hier die eigene Produktion wieder etwas hochgeht und der Import wieder runtergeht, sie importieren immer noch 7 Millionen Fass pro Tag. Also solche Geschichten wie irgendwann wird die USA wieder Europa versorgen mit Öl, das kann man vergessen. Das ist die weltweite Erdölförderung. Von 0 bis 100 Millionen Fass pro Tag. 2000 bis 2035, die Zahlen sind von der Internationalen Energieagentur veröffentlicht. Das Dunkelblaue, das sind die traditionellen Erdölfelder, die 2012 schon in der Produktion waren. Und wir sehen, es gibt hier einen Förderpeak im Jahr 2006, das heißt vor 10 oder vor 11 Jahren war der Förderpeak. Das hat uns keiner erzählt. Und seither geht die Förderung runter. Wir sind jetzt etwa hier. Und wir gleichen das aus, indem wir zusätzliche Ölfelder, die noch gar nicht in der Förderung sind, bearbeiten. Das ist zum Beispiel Ölfelder in der Tiefsee oder auch in Alaska, die extrem schwer zu exportieren sind. Und außerdem dieses etwas dunklere, mittlere Blau hier, das sollen Erdölfelder sein, die man noch gar nicht gefunden hat. Aber wir haben ja gesehen, dass die Funde massiv zurückgehen. Wo soll denn das herkommen? Dazu werden noch Erdgas-Nebenprodukte wie Butan und Propan dazu gerechnet. Das sind überhaupt keine Erdölprodukte. Aber die Statistik kann man damit etwas schöner darstellen. Außerdem kommt noch das Gelbe dazu, die Teersande aus Kanada und das Schweröl aus Venezuela. Teersande, das ist Sand, der mit Öl umgeben ist. Und man muss quasi das Öl auskochen aus dem Sand. Man kann sich vorstellen, wie viel Energie man dafür braucht. Das wird gemacht im großen Stil. Dafür gibt es Gründe. Schieferöl, wie schon gesagt, das Fracking, nur ein ganz kleiner Teil hier oben. Und dann wird hier auch noch eine Raffinerieoptimierung ausgewiesen. Das sind effizienzsteigernde Maßnahmen bei der Herstellung von den Endprodukten. Das ist nicht Förderung von Erdöl, aber es wird trotzdem ausgewiesen. Und es soll weiterhin steigen, ne? Alles in allem. Also nach oben offen. Ne? Im Moment liegen wir bei etwa bei 90 Millionen Fass pro Tag, relativ stabil. Ob das wirklich so weitergeht, wage ich zu bezweifeln. Wir müssen uns dann auch noch einen Punkt anschauen, das ist etwas kompliziert. Das ist die Energierendite. Was sagt die Energierendite? Die Energierendite sagt, wie viele Einheiten muss ich investieren an Energie, um wie viele Einheiten rauszubekommen. Und das ist bei Öl und Gas in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr schön gewesen. Da haben wir eine Einheit investiert und 90 Einheiten rausgekriegt. Gutes Geschäft, ne? Aber man hat natürlich die leicht abbaubaren Erdölvorkommen zuerst ausgebeutet. Ist ja klar, weniger Aufwand. In den 70er Jahren ist die Rendite schon runtergegangen auf 1 zu 30 und heute liegt sie bei etwa 1 zu 15. Klar. Kohle liegt bei 1 zu 60, also sehr schön, hat aber sehr viele andere Nachteile. Wir kommen noch dazu. Die Wasserkraft ist auch sehr positiv, gerade auch hier in der Schweiz, etwa 1 zu 50. Windkraft etwas schlechter, aber auch noch 1 zu 10. Bei all den regenerativen Energieformen, die wir hier uns noch angucken werden, ist das eigentlich noch sehr, sehr schön. Die Atomkraft schlechter, 1 zu 8 etwa, Photovoltaik noch etwas schlechter. Und dann kommt der ganze Rest hier unten, Teersande, Schieferöl, Biotreibstoffe, nahezu 1 zu 1. Wir investieren eine Energieeinheit und kriegen eine Energieeinheit raus und verseuchen die Umwelt. Kommen wir zum nicht konventionellen Erdöl. Das ist besonders Tiefsee-Erdöl. Viele von Ihnen mögen sich noch daran erinnern, 2010 ist diese Ölplattform im Golf von Mexiko längere Zeit in Flammen gestanden, bis sie dann untergegangen ist. Und man hat dann nach mehreren Monaten dann endlich geschafft, in 1500 Meter Meerestiefe da dieses Leck abzudichten. Man muss sich natürlich eines überlegen, da ist es dunkel, da ist es kalt und da herrscht ein extrem hoher Druck. Das Öl, was von unten rauskommt, ist warm. Also es gibt einen großen Temperaturunterschied. Und da gab es eine Explosion und damit hat dann keiner gerechnet, dass die Sicherheitseinrichtungen waren nicht funktionsfähig auf der Plattform. Und dann hat man dann so lange gebraucht. Der kanadische Teersand, haben wir schon gesagt, eine sehr geringe Energierendite und ökologisch katastrophal, wenn man da Bilder sieht, was da passiert in Alberta. Schlimm. Schieferöle aus Venezuela haben eine sehr niedrige Qualität und erzielen deswegen auch niedrige Preise. Venezuela ist finanziell am Ende als Staat, obwohl sie eigentlich so viel Schieferölreserven noch haben. Dann haben wir noch das arktische Öl. Es ist auch nicht sehr schön, dort am Nordpol Öl zu fördern, weil da ist es sehr kalt. Und typischerweise können da auch keine Schiffe hinfahren, um das Öl abzutransportieren. Pipelines liegen auch nicht, also ganz aufwendig dort zum heutigen Zeitpunkt. Etwas zur Ölpreisentwicklung. Mitte 2014 bis Ende 2015 ist der Ölpreis massiv eingebrochen. Also wir sehen das hier oben so angedeutet. Sehr hoher Wert bei etwa bei über 120, 130, teilweise 140 Dollar pro Fass, ist eingebrochen auf etwa 50 Dollar pro Fass und ist seither so ein bisschen da, so um die 50 bis 60 Dollar zirkuliert. Konsequenzen dabei ist, die Förderländer bauen ihre Förderung zurück, weil es lohnt sich nicht. Also wenn man einen Barrel für 140 Dollar verkauft hat und auf einmal nur noch 50 dafür kriegt, die stellen alle die Förderung ein. Oder senken sie. Sie suchen auch nicht mehr nach neuen Ölfeldern, das lohnt sich nicht, der Aufwand ist zu groß. Sie bauen Stellen ab bei den Ölkonzernen und das nicht konventionelle Erdöl, was ja noch teurer ist, Tiefsee und so weiter, wird auch erst recht zurückgefahren und der Ausbau erneuerbarer Energien stockt auch. Der türkische Ökonom und Chef von der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, erwartet dementsprechend mittelfristig massive Versorgungsengpässe und stark ansteigende Ölpreise. Vielleicht haben Sie mitbekommen, was vor kurzem in Saudi-Arabien passiert ist. Aus heiterem Himmel hat der Kronprinz einige seiner Cousins und Cousinen sozusagen und Brüder und Kumpanen ins Gefängnis gesteckt. Einfach so, seine eigene Macht abzusichern. Der Ölpreis ist von 50 auf über 63 Dollar pro Fass hochgeschnellt. Weil da in Saudi-Arabien ein Kronprinz so ein paar Leute ins Gefängnis steckt. Wir haben da noch einiges vor uns. Das zum Thema Öl. Jetzt Erdgas, oder? Wird ja von vielen als wunderbare Zwischenlösung angesehen. Hier erwartet man auch einen Peak bei einem konstanten Verbrauch, also wenn der Verbrauch nicht steigt, dann dürfte der Peak bei 2024 erreicht sein, also in 7 Jahren. Das ist nicht mehr lange. Die ökologische Gesamtbilanz ist in der Tat viel besser als für Erdöl, weil es sauberer verbrennt. Allerdings braucht man für den Transport von Erdgas Pipelines oder man muss es verflüssigen und kann es dann mit Schiffen transportieren. Aber dazu braucht man dann auch entsprechende Häfen. Das gibt es weltweit eigentlich nur in ganz wenigen Ländern, die flächendeckende Infrastruktur fehlt. Also das ist, wenn überhaupt, nur eine ganz kurzfristige Zwischenlösung, die die Menschheit irgendwie nicht auf Dauer weiterbringt. Und dann kommt ja dieses Thema mit dem Fracking. Man sieht das hier oben so ein bisschen angedeutet. Es wird eine Bohrung gemacht und dann horizontal abgewinkelt. Und dann wird, wenn man dann in diesem Kohleflözen, Schiefer- oder Sandsteinschichten angekommen ist, wird unter ganz hohem Druck dort Wasser eingepresst, um die in den Poren enthaltenen, um die Poren aufzubrechen, wo das Erdgas drin ist. Also einen ganz massiven Druck setzt man da drauf und dann bricht das Gestein auf. So, wenn man dann den Druck wieder ablässt, dann geht das Gestein ja wieder zusammen. Nichts gewonnen. Deswegen muss man Sand hinterher pressen und dieser Sand, diese feinen Sandkörner setzen sich dann in diese Risse rein. Und darüber kann man das Öl, das Gas abpumpen. Um dann Verschlackungen dieser Risse zu vermeiden, wird dann noch zusätzlich ein ganz schöner Chemiecocktail hinterhergeschossen. Hochgiftige Substanzen, die da unten reingeleitet werden. Es gibt ganz viele Risiken dabei. Hoher Wasserverbrauch, enorm hoher Wasserverbrauch, noch ökologische Probleme, denn das Wasser, was man da reinpresst, zusammen mit den Chemikalien, kommt irgendwann wieder raus. Was macht man dann? Bisher hat man das einfach in große Oberflächentanks zwischengelagert. Ja, und dann? Außerdem gibt es auch Lagerstättenwasser dort in diesen Schichten, wo teilweise auch sehr umweltschädliche Stoffe enthalten sind, wie Quecksilber. Das wird natürlich auch mit nach oben gespült. Außerdem gibt es auch Leckverluste in den Leitungen, aus denen dann teilweise auch dieses verseuchte Wasser austritt. Gesundheitsschäden. In den USA ist das natürlich ganz stark angewendet worden, aber auch in Europa, in Niedersachsen, in Deutschland gibt es einige Bereiche, einige Regionen, wo stark gefrackt wurde. Und dort ist die Quote der Leukämieerkrankungen stark angestiegen, nach nur wenigen Jahren. Man weiß gar nicht, was man da tut. Außerdem, das ist ja auch bekannt, wenn man unter so hohem Druck das Wasser da reinpresst, kann man Erdbeben verursachen. Mit allen Konsequenzen. Das Ganze ist extrem teuer. Und was auch noch interessant ist, die Förderrate nimmt ganz schnell wieder ab. Das heißt, man muss regelmäßig neu bohren und wieder pumpen, weil sonst nach kurzer Zeit schon kein Erdgas mehr rauskommt. Außerdem ist der Gewinnungsfaktor bei unter 10%. Das heißt, von den 100% Gas, die dort in den Schichten eingelagert sind, kann man nur 10% fördern. Die restlichen 90% kriegt man da nicht raus. Das ist überhaupt keine nachhaltige Lösung. Das ist ein ganz kurzer Boom in den USA. Und das wird in kürzester Zeit zusammenbrechen. Und in Europa gibt es kaum ein Land, was Fracking erlaubt. Aus guten Gründen. Kohle. Die Datenlage ist sehr unklar, was Kohle angeht, was abbaubare Kohle angeht. Man rechnet mit einem Förderpeak um das Jahr 2030, also in 13 Jahren. Die Stromproduktion weltweit steigt stark, besonders in China und Indien. Deswegen geht man davon aus, dass der Peak sogar noch vorher sein wird, weil man einfach mehr abbaut. Die Ökobilanz ist sehr schlecht bei Kohle. Außerdem erkennt man, dass die Kohle, die man heute abbaut, von viel schlechterer Qualität ist als das, was man früher abgebaut hat. Das heißt, man muss, um die gleiche Menge Brennstoff zu erhalten, eine höhere Abbaumenge erzielen. Es gibt die Technologie zur Kohleverflüssigung. Das ist besonders interessant, dann auch, um es in Verbrennungsmotoren einzusetzen. Allerdings ist da die Energierendite katastrophal schlecht. Also wenn überhaupt, eine sehr bedenkliche Zwischenlösung, die uns auch nicht viel weiterbringt. Atomkraft. Aktuell gibt es etwa 400 AKWs in Betrieb, 60 weitere sind im Bau, teilweise mit massiver Zeitverzögerung. Jetzt muss man sich allerdings eins überlegen, wenn man nur 10 Millionen Fass Erdöl pro Tag ersetzen will, wir haben ja aktuell einen Peak bei 90 Millionen, also etwa 10% des erforderlichen Erdöls ersetzen will, braucht man weltweit 750 neue AKWs. Wer soll die bauen? Wer ist dazu bereit? Wir bauen unsere AKWs in Kürze ab hier in der Schweiz. Also wir bauen nicht neu, sondern wir bauen ab mit gutem Grund, gerade nach Fukushima. Und außerdem braucht man für ein AKW Uran und auch die Uranreserven gehen massiv zurück. Also auch da haben wir den Peak schon überschritten. Und seit Jahrzehnten wird über Brütertechnologien und Fusionsreaktoren philosophiert. Das wird Jahrzehnte, wenn nicht gar noch viel länger brauchen, bis es sowas mal in Realität geben wird. Also auch keine Option. Wasserstoff kommt auch immer mal wieder in der Presse vor. Kommt in der Erde, auf der Erde nicht natürlich vor, muss also künstlich erzeugt werden. Und 95% des weltweiten Wasserstoffes, der produziert wird, wird mit fossilen Energieträgern produziert. Und die gehen uns ja gerade so langsam aus. Natürlich ist Wasserstoff ein sehr interessanter Energiespeicher für erneuerbare Energien, wenn man das also mit Photovoltaik und auch mit Windkraft den Strom erzeugt. Aber wir haben das Problem, dass nicht überall ein Erdgasnetz vorhanden ist, um diesen Wasserstoff zu transportieren. Und außerdem ist dieses Element sehr explosiv. Man sieht dort im Bild die Hindenburg, der Zeppelin, der in den 30er Jahren in den USA explodiert ist. Ja. Bioenergie. Holz, haben wir schon gesehen, ist traditionell besonders in den etablierten, wenig entwickelten Ländern etabliert. Das wird auch weiterhin der Fall sein, solange wie es da noch Bäume gibt. Biogas hat sich auch etabliert, auf kleinem Niveau. Und dann wird das Bioethanol, Biobenzin sagt man dazu, oder Biodiesel, ganz interessant, wird im Wesentlichen in den USA aus Mais hergestellt oder in Brasilien aus Rohrzucker. Aber denken wir nochmal zurück an die Energierendite. Bei Rohrzucker liegt die bei 8 zu 1. Also eine Einheit fossile Energie. Wir kriegen 8 Einheiten Rohrzucker, Bio, Benzin heraus. Bei Mais deutlich unter 2 zu 1. Ist das unsere Zukunft? Außerdem erkaufen wir uns das mit Monokulturen. Wir müssen massiv Kunstdünger einsetzen und Pestizide. Ich komme noch dazu. Um Kunstdünger und Pestizide herzustellen, braucht es Öl und Gas. Also wir sind da in einem Zirkelschluss irgendwie. Ne? Und außerdem geht uns natürlich auch der Urwald verloren. Das ist auch klar, mit all der Artenvielfalt, die es dort gibt. So, wir haben jetzt auch mit Transitionsproblemen zu kämpfen. Der weltweite Energiebedarf wird heute zu 87% mit fossilen Energieträgern gedeckt und zu 6% aus Kernkraft. Das heißt, zusammen sind das 93%, 7% kommen aus erneuerbaren Energien. Das Stromnetz ist für die erneuerbaren Energien weltweit überhaupt nicht ausgelegt. Es fehlen Speichermöglichkeiten und ja, für den Transportbereich ist Strom nicht immer geeignet. Bahntransport geht wunderbar, dann müssen aber die Trassen elektrifiziert sein. Das sind sie in der Schweiz, in anderen Ländern. Nicht dran zu denken, wer soll das bezahlen? Für den Flugbetrieb, also gibt schon kleine Leichtflugzeuge, die mit Elektromotoren fliegen, aber so eine Airbus A380, ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir steigen auf Biotreibstoff um. Kein Problem, haben wir ja gehört, Mais ist nicht so gut von der Energierendite, aber besser als gar nichts. Wir haben überhaupt nicht so viel Agrarfläche weltweit, um das nur annähernd ersetzen zu können. Und außerdem braucht man Erdöl in ganz vielen Anwendungen, in großen Mengen und dort ist es nicht ersetzbar, zum Beispiel im Bereich Kunstdünger, Kunststoffe, Farben, Textilien und Medikamente. Also es geht nicht nur um Heizen und um Autofahren und um Flugzeugfliegen. Es geht um viel mehr. Das vergisst man so schnell. Und das geht mit erneuerbaren Energien nicht. Mit dem Windrad können wir keine Tabletten herstellen. Geht nicht. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt der Umwelt, unsere mineralischen Rohstoffe. Die Vorkommen mit hohem Erzgehalt sind weitgehend erschöpft. 1850 hat man, wenn man Kupfererz abgebaut hat, etwa 10-20% Kupfer daraus gewinnen können. Heute ist dieser Wert auf 0,5% runtergegangen. Man muss also viel mehr abbauen, um die gleiche Menge Kupfer nachher zu haben. Für den Abbau, den Transport und die Verarbeitung von mineralischen Rohstoffen wird weltweit heute 10% der Primärenergie verwendet. Und die geht uns ja gerade so ein bisschen verloren. Bei vielen wichtigen Mineralien gibt es massive Spekulationen. Also es gibt Menschen, die sich daran bereichern. Außerdem steigen die Preise massiv. Bei Silber, einem ganz wichtigen Element, nicht nur für Schmuck, ist die Abbaureserve weltweit bei etwa 10 Jahren. Und dann? Beispiel Kupfer. Hier dargestellt der durchschnittliche Kupfergehalt im abgebauten Gestein in Prozent von 1920 bis heute. Von 1,7% runtergegangen auf 0,5%. Das heißt, wir müssen etwa 3,5-mal so viel Gestein abbauen, um die gleiche Menge Kupfer herauszubekommen. Und die Kurve sinkt weiter. 2015 betrug die globale Kupferproduktion 18,7 Millionen Tonnen auf der Welt. Hierzu musste man 3,7 Milliarden Tonnen Gestein fördern und aufbereiten. Einfach um diese Größenordnung so in ein Verhältnis zu setzen. Das entspricht der globalen, der weltweiten Zementproduktion. Und es wird sehr viel gebaut. Probleme dabei, enormer Verbrauch von Energie, schon wieder Energie, enormer Verbrauch von Wasser, enormer Verbrauch von Schwefelsäure und über 3 Millionen Tonnen schwermetallhaltiger Abraum pro Jahr. Das ist Abfall. Man sieht so auf dem Bild hier unten, das ist ein großer LKW, der kippt da gerade so Reste ab. Das ist alles Abraum. Aktuelle Reichweite von Kupfer, 20 Jahre. Ein Beispiel für diejenigen von Ihnen, die schon mal in Chile waren. Dort ist das größte Bergbau, die Bergbaumine Chuquicamata in der Wüste im Norden von Chile. 13 Quadratmeter Fläche, 1100 Meter Tiefe. Dort werden 600.000 Tonnen Gestein pro Tag abgebaut, um daraus im Jahr 450.000 Tonnen Kupfer zu produzieren. Hier unten links sieht man einen Lastwagen. Also dieser kleine Herr hier unten ist keine Playmobil-Figur, sondern das ist der Fahrer von diesem Lastwagen. Man kann sich vorstellen, wie groß das Ding ist. Die haben dort 100 Fahrzeuge im Dauerbetrieb. Die fahren also schön diese Rampe rauf und runter. Die Wegstrecke bis nach unten sind 12 Kilometer. Also die Fahrer, ich möchte nicht mit denen tauschen. Die Zuladung auf den Lastwagen sind 400 Tonnen Gestein und der Tagesverbrauch an Diesel pro Muldenkipper sind 4000 Liter. Aufgrund der zurückgehenden Qualität des Kupfers wird der Tagebau in den nächsten Jahren eingestellt und sie versuchen in der Nähe einen Untertagebau aufzubauen. Aber die Bergbaugesellschaft, der das Ganze dort gehört, ist in massiven finanziellen Schwierigkeiten. Ob das jemals der Fall ist, weiß keiner. Was mit diesem Loch dort passiert, weiß auch keiner. Es bleibt dann einfach so. Zweiter Punkt ist Lithium. Lithium ist ein sehr häufig vorkommendes Material, allerdings in sehr geringer Konzentration. Das wird gebraucht für Glas- und Keramikherstellung und besonders für die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien. Sie wissen, auf was ich da anspiele, das ist die Elektromobilität. Dafür braucht man das. Förderländer sind im Wesentlichen Australien, Chile, Argentinien und China. Die Weltproduktion betrug 32.500 Tonnen in 2016. Es gibt so gut wie kein Recycling bisher. Allerdings steigt die Nachfrage massiv wegen dieser Elektromobilität. Und die Preise steigen dementsprechend aus. Man sieht hier unten in der Kurve, das geht rasant nach oben. Wir sind erst am Anfang von diesem Elektrofahrzeugboom. Die Reichweite von Lithium bei einem jährlichen Anstieg der Produktion um 5% beträgt weniger als 40 Jahre. Die Firma Tesla baut ja im Moment in der Wüste in Nevada in den USA eine riesige Fabrik, die Gigafactory. Dort sollen in Zukunft 500.000 Batteriepacks pro Jahr entstehen. Also damit kann man 500.000 Autos elektrisch betreiben. In der Schweiz werden 350.000 Autos neu zugelassen jedes Jahr. Also wenn Tesla alles in die Schweiz schickt, dann könnten wir vielleicht noch so ein Bundesland von Deutschland auch noch versorgen. Aber nicht Bayern oder Baden-Württemberg, vielleicht Hessen. Also Schweiz und Hessen würde gehen. Also wir kommen nicht dazu, unsere weltweit weit über eine Milliarde Verbrennungsmotoren zu ersetzen. Gar keine Chance. Phosphat. Phosphat ist ein Element, was wir besonders für Kunstdünger brauchen und was nicht substituierbar ist durch irgendein anderes Element, was wir kennen. Ich habe hier die Jahresproduktion in Millionen Tonnen des pazifischen Inselstaates Nauru dargestellt. Der Peak war in 1973 bei 2,8 Millionen Tonnen und danach ist das relativ stark zurückgegangen, mittlerweile auf fast null. Auf der rechten Seite zeige ich Ihnen die Jahresproduktion der Vereinigten Staaten von Amerika. Die ist schwarz dargestellt, allerdings deutlich höher. Amerika ist ja auch größer, 54,4 Millionen Tonnen. 1980 war der Peak. Seither geht die Produktion zurück. Interessant, oder? Es ist das Hauptnährelement in Kunstdünger. Die wichtigsten Förderländer sind China, USA, Marokko, Russland, Jordanien, Brasilien. Einige dieser Länder, da kann man sich vorstellen, von denen kriegt man nichts. Die behalten das selber. Mit einem globalen Förderpeak rechnet man in etwa 17 Jahren, 17 bis 20 Jahren. In den Ozeanen liegen große Mengen von Phosphat, aber der Abbau ist sehr, sehr schwierig. Man könnte das Ganze auch recyceln aus Fäkalien, aber das ist sehr, sehr teuer. Kommen wir zu zwei Lösungsoptionen. Erstens Substitution, also Ersatz eines ausgehenden Materials durch etwas anderes. Beispiel, wir nehmen Aluminium statt Kupfer. Wir haben allerdings dort Probleme, weil Aluminium sehr spröde ist, oxidiert, also rostet, in dem Fall kann man fast sagen, und sich bei Erwärmung entzündet. Und wenn man in Kabel, in Stromkabel, die sich ja, wenn man Strom drauf gibt, erwärmen, Aluminium verwendet statt Kupfer, ist das nicht gut, wenn das entzündlich ist. Außerdem ist die Leitfähigkeit nicht so gut, deswegen muss man mehr Aluminium verwenden, als man Kupfer verwendet. Das heißt, die Leitungen würden dicker werden. Ökonomische Probleme. Wir haben den vierfachen Energiebedarf, um die gleiche Menge Aluminium herzustellen wie Kupfer. Und wir brauchen mehr davon. Das heißt, Substitution ist zwar möglich in einigen Fällen, aber es ist immer teuer. Zweite Option, und bitte lachen Sie nicht, Quellen im Weltraum anzapfen. Wenn wir nichts mehr finden auf der Erde, gehen wir auf andere Orte. China will Ende dieses Jahres die Raumsonde Change 5, das sieht man auf dem rechten Bild, zum Mond schicken, um Gesteinsproben zu nehmen und zur Erde zurückzubringen. Für 2020 ist eine bemannte Mondmission geplant. Mögliches Ziel, Abbau von Titan und seltenen Erden und Rückbringen zur Erde. Man muss dahin fliegen und wieder zurückfliegen. Nahrungsmittel. Die Landfläche der Erde ist mit einer fruchtbaren Erdschicht bedeckt, manchmal nur wenige Zentimeter, manchmal einige Meter. Und für das Pflanzenwachstum braucht man neben Kohlenstoff und Sauerstoff und Wasserstoff, die aus Wasser und Luft entnommen werden, natürlich auch mineralische Nährstoffe. Und die kommen in der Regel über Dünger. Weltweit geht die landwirtschaftlich nutzbare Fläche durch verschiedene Effekte wie Bodenversiegelung, also Bautätigkeit, Bodenerosion, Verwüstung und Versalzung durch Überwässerung zurück. Aber durch die Mechanisierung und die Kunstdünger kann man die Ernteerträge immer noch ein bisschen weiter hochdrehen. Und wie schon gesagt, für Kunstdünger und Pestizide braucht man Erdgas und Erdöl. Ohne Kunstdünger und Pestizide kann man, gehen Wissenschaftler davon aus, auf Dauer auf der Erde maximal 1 bis 2 Milliarden Menschen versorgen. Und die anderen 6 Milliarden schauen zu. Glaube ich nicht. Die schauen nicht zu. Die holen sich das. Und das führt zu Kriegen. Beispiel, Fisch. Weltweit sind über ein Drittel der Fischbestände überfischt, im Mittelmeer sogar über 93%. Es wird also mehr Fisch gefangen, als nachwachsen kann. Jetzt hat man natürlich schon überlegt, wir machen nicht nur Wildfang, sondern wir züchten die Fische auch in Aquakulturen. Das sind mittlerweile schon über 50% der 200.000 Tonnen Fisch pro Jahr etwa, so 180.000, 185.000 Tonnen Fisch pro Jahr. Die Hälfte ist Aqua, aus Aquakulturen, aber das ist auch nicht sehr schlau, denn wenn man dort Raubfische züchtet, wie Lachs und Thunfisch, brauchen die fürs Wachsen Wildfisch als Nahrung. Und für 1 Kilo Thunfisch muss man unterwegs 15 Kilo Wildfisch verfüttern. Hä, wieder blöd, oder? Zweites Beispiel, und das wird schon fast, schon zum Weinen. Bienen. Die Bienenpopulation geht weltweit über die letzten Jahre massiv zurück, aus verschiedenen Gründen, Monokulturen, Pestizideinsatz und auch Milbenbefall. Die Herren, die man hier auf den Bäumen sitzt, das sind chinesische Wanderarbeiter, die haben in diesen Obstbaumplantagen, Äpfel und Birnen, so viel Pestizide eingesetzt, dass es dort keine Insekten mehr gibt. Großräumig. Das heißt, die Wanderarbeiter werden angestellt, um die Blüten manuell zu bestäuben. Und die Amerikaner sind noch schlauer. Die entwickeln gerade eine Roboterdrohne, die heißt RoboBee. Und die soll das dann vollautomatisch machen. Der Schöpfer hat für alles gesorgt. Und wir funken ihm rein und machen etwas viel Besseres. Ist lächerlich, oder? So schlimm ist es schon bei uns. Wasser. Der Bedarf zur Bewässerung, zur Förderung, zum Transport und der Verarbeitung von Öl, Gas, Kohle und Mineralien und zur Stromerzeugung nimmt stark zu. Nur 2,5% des weltweit verfügbaren Wassers ist trinkbares Süßwasser. 97,5% nicht trinkbar. Die Grundwasservorräte werden immer stärker ausgebeutet und verschmutzt. Die Menschheit verbraucht aktuell pro Tag 120 Milliarden Liter Wasser. Und 90% von diesem Wasser, von diesem Grundwasser, vermischt sich dann mit Salzwasser in den Meeren und ist nicht mehr trinkbar danach. Über 1 Milliarde Menschen haben heute schon keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Tendenz stark steigend. Auch diese Menschen werden das nicht auf Dauer tatenlos mitmachen. Jeder Schweizer verbraucht im Schnitt täglich etwa 4200 Liter Wasser. Allerdings sind davon nur 162 Liter für Trinken, Kochen, Waschen und Reinigen. Der Rest fällt auf unseren Konsum. Ein T-Shirt, 2000 Liter. Eine Tasse Kaffee, 140 Liter. Eine Banane, 100 Liter. Eine Rose, 5 Liter Wasser. Auch die Max Havela-Rosen aus Afrika. Tut mir leid, leider genauso. Meerwasserentsalzung ist eine super Sache, wird ja auch in Israel sehr erfolgreich eingesetzt, ist allerdings auf Dauer auch keine sinnvolle Option, weil sie extrem energieintensiv ist. Wir brauchen sehr viel Energie, um das Salz aus dem Wasser herauszuziehen. Wir kommen zu den Schlussfolgerungen. Ein grenzenloses Wachstum ist in unserem begrenzten System grundsätzlich nicht möglich. Es geht nicht. Wir sind aber zusätzlich noch in einem Dilemma. All diese Faktoren verstärken sich gegenseitig. Die sind voneinander abhängig. Das Bevölkerungswachstum, die Verschuldung. Also uns ging es doch noch nie so gut, zumindest im Westen. Und trotzdem verschulden wir uns immer weiter. Was soll denn erst passieren, wenn es uns mal schlecht geht? Verknappung von Nahrungsmitteln, Ausbeutung fossiler Energieträger, Rohstoffe, Trinkwasser, alles geht zusammen. Konsequenz, über kurz oder lang, in absehbarer Zeit, muss es zu einer massiven Erschütterung der Menschheit kommen. An der Stelle gehen wir mal wieder zurück auf das, was wir im 2. Petrus gelesen haben zu Beginn. 2. Petrus 3, Verse 9 und 10. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Er lässt uns Zeit, er gibt uns Zeit. Weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, das ist viel wichtiger, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, schreibt Petrus, wie ein Dieb in der Nacht, überraschend. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Überrascht uns nicht nach dem, was wir alles gehört haben. Ich möchte noch ein Zitat von dem von mir sehr geschätzten deutschen Informatiker Professor Dr. Werner Gitt bringen, das er am 15. September 2007, also vor 10 Jahren, gesagt hat. Es ist immer noch hochaktuell. Er sagt, Christen sollten nicht in Panik verfallen. Die Wiederkunft Jesu Christi ist der Zielpunkt der Weltgeschichte, nicht das Ausgehen des Öls oder das Knappwerden des Trinkwassers. Wir können ruhig bleiben. Der Apostel Petrus hat uns zu Beginn von dem Abschnitt, den wir ganz zu Beginn gelesen haben, die Sintflut, die Ankündigung der Katastrophe der Sintflut berichtet. Und genauso hat er uns den Tag des Herrn prophezeit, der kommen wird. Das endgültige Gericht Gottes. Das kommt wie ein Dieb in der Nacht, haben wir gelesen. Es wird über die völlig unerwartet völlig blinde Menschheit hereinbrechen. Und jetzt haben wir hier die Aussage von Werner Gitt, der richtig sagt, dass wir nicht in Panik verfallen dürfen. Das brauchen wir gar nicht. Die schreckliche Katastrophe ist gar nicht der eigentliche Zielpunkt. Der Zielpunkt der Weltgeschichte ist die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn vor 2000 Jahren Mensch werden lassen. Warum? Um uns zu retten. Aber Gottes Volk und seine Obersten haben ihn abgelehnt, obwohl Gott das Kommen des Herrn schon im Alten Testament vorhergesagt hat, an vielen Stellen. Stattdessen wurde er von der römischen Besatzungsmacht hingerichtet am Kreuz auf Golgatha. Beladen mit unserer Schuld und Sünde starb er am Kreuz vor den Toren Jerusalems. Aber er blieb nicht im Grab. Er besiegte den Tod durch seine Auferstehung. Und seit der Himmelfahrt sitzt er zur Rechten Gottes und lädt uns dazu ein, ihm nachzufolgen. In den Endzeitreden, die er kurz vor seiner Kreuzigung gehalten hat, in Matthäus 24 zum Beispiel, Markus 13, Lukas 17 und 21 wird das wiedergegeben, werden uns die Kennzeichen erklärt, an denen wir erkennen können, dass seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit kurz bevorsteht. Das sind zum Beispiel Kriege, das ist Terror, das sind Hungersnöte, das sind Seuchen, das sind Naturkatastrophen. In nie dagewesener Intensität. Und wenn man das, was wir heute gehört haben, mal weiterdenkt, dann führt das genau dazu. Es muss dazu führen. Und das steht uns in absehbarer Zeit bevor. Wie reagieren wir nun darauf? Ignorieren wir das, wie damals der Kapitän und die Offiziere der Titanic? Die hatten doch die Zeichen vor sich. Die wussten, was da passiert und sind trotzdem mit Volldampf weitergefahren Richtung New York. Kein Mensch kennt den genauen Zeitpunkt, wann der Herr Jesus wiederkommt, aber die Zeit wird knapp. Jesus Christus sagt von sich im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er steht an der Tür, die uns auf den Weg zum ewigen Leben führt. Ja, mehr noch, er sagt von sich sogar, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und jeder Mensch, jeder von uns heute hier Abend, muss eine persönliche Entscheidung treffen. Aber Gott lässt uns völlige Freiheit, wie wir uns entscheiden wollen. Sagen wir Nein zu Jesus Christus und ignorieren ganz bewusst die Zeichen der Zeit, werden wir die schlimmen Konsequenzen tragen müssen. Die Trennung, die ewige Trennung von Gott. Sagen wir aber Ja zu ihm, dann dürfen wir ihm unsere ganze Schuld und Sünde im Gebet bekennen und von Herzen Buße darüber tun. Und dann vergibt er unsere Schuld, unsere Sünde und dann schenkt er uns ewiges Leben. Und die Bibel nennt das Wiedergeburt, diesen Moment. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Und der Apostel Paulus bestätigt uns das sogar noch im Römer 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dann haben wir diesen Frieden mit Gott, nach dem wir suchen. Dann brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten vor all dem, was passiert. Denn der Herr Jesus wird uns selber auf dem schmalen Weg in die Ewigkeit begleiten. Egal, was mit der Welt um uns herum passiert. Spielt keine Rolle mehr. Und wie geht es dann weiter? Suchen Sie das Gespräch mit Verantwortlichen hier, zum Beispiel heute Abend, man erkennt sie an den Schildern. Sprechen Sie persönliches Gespräch. Wir unterstützen Sie gerne dabei, Antworten zu finden auf Fragen, die Sie noch haben. Und dann sollten Sie beginnen, am besten heute Abend oder spätestens morgen früh, den Herrn Jesus besser kennenzulernen, durch sein Wort in der Bibel zu lesen. Jeden Tag einen Abschnitt. Und wenn Sie gar keine Bibel zu Hause haben, habe ich einen guten Tipp. Es gibt Bibeln draußen, Neue Testamente draußen, gratis zum Mitnehmen. In wunderbaren Taschenbuchausgaben. Die kann man überall mit hinnehmen. Und immer dann, wenn man Zeit hat, lesen und den Herrn Jesus besser kennenlernen. Dann brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Dann bringt er uns zum Ziel. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, hab ganz herzlichen Dank, dass du das Ziel unseres Lebens bist, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen vor dem, was passiert, um uns herum, in dieser Welt, in der Zukunft. Wir haben die Zeichen der Zeit gehört, wir spüren, dass die Welt im Umbruch ist, aber du kommst mit uns zum Ziel. Hab ganz herzlichen Dank dafür, dass du auch Menschen heute noch in deine Nachfolge rufst und zum Ziel bringen wirst. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du in unserer Gegenwart warst heute Abend. Dank, dass du uns alle segnen magst. Amen. Amen.